Wir wollen hier vorerst im globalen Süden, genauer in Afrika bleiben. Wir haben es eben schon gehört, die Fallzahlen von Corona sind in Afrika vergleichsweise ziemlich gering. Dort gibt es andere Infektionskrankheiten, die dort nach wie vor das Geschehen prägen und eine große Rolle spielen für ganz viele Menschen. Es ist so, dass jährlich über 400.000 Menschen beispielsweise an der Tropenkrankheit Malaria leiden und sterben. Wie man in den von Malaria betroffenen afrikanischen Ländern selber mit dieser Krankheit umgeht. Damit beschäftigt sich der Film Das Fieber oder The Fever von Katharina Weingartner. Dieser Film hat auf dem DOC Leipzig Filmfestival im vergangenen Jahr Premiere gefeiert und wurde trotz einigen Schwierigkeiten auch auf Filmfestivals wie der Berlinale gezeigt. Katharina Weingartner, die hat sich während der Arbeiten an diesem Film mehrere Jahre lang intensiv mit Malaria und mit der gesundheitspolitischen Situation in Afrika beschäftigt, und ich habe sie jetzt am Telefon, um mit ihr über ihren Film ins Gespräch zu kommen. Guten Morgen.
Guten Morgen nach Leipzig, beziehungsweise Halle.
Ich will zunächst gerne eine Frage stellen, die du sicher schon häufiger beantwortet hast, seitdem der Film auf verschiedenen Festivals gezeigt worden ist. Was war denn für dich ursprünglich der Anlass, sich mit der Krankheit Malaria auseinanderzusetzen und auch mit den Mitteln gegen Malaria?
Also bevor wir da einsteigen, noch eine kurze Berichtigung. Auf der Berlinale wurde der Film leider nicht gezeigt. Ich konnte nur unser Projekt bei dem Africa Hub der Berlinale zeigen. Leider beschäftigen sich so große Festivals nicht mit so Randerscheinungen wie der Malaria. Und es gibt da trotz einer 500.000 Toten jedes Jahr, muss ich sagen, gerade in dieser, auch in der politischen Dokumentarfilmszene, leider nicht das Interesse, was ich eigentlich erhofft hatte. Wir haben allerdings sehr tolle Festivaleinladungen bekommen für den Film, und ich war gerade in Prag beim One World Film Festival damit. 2 Stunden vor unserer ausverkauften Vorstellung wurde allerdings das Festival abgesagt, und alle anderen Festivals plus unsere Filmpremiere und alles, was um den Film herum jetzt geschehen sollte, wurde im Zuge des Coronavirus leider abgesagt. Und jetzt zu der Frage, also ich bin da irgendwie hineingestolpert vor 7 Jahren, weil ich schon bei Dreharbeiten in Ghana von TCM-Ärzten erfahren habe, dass es ein Kraut gibt. Wenn man das nimmt, bekommt man keine Malaria. Und zwar heißt das Artemisia annua. Das ist eine sehr alte chinesische medizinische Wissen, dass man sich mit dem prophylaktisch gegen Malaria schützen kann. Das habe ich mit meinem Team damals bei den Dreharbeiten in Ghana benutzt. Das war 2004. Und seitdem hat mich das Interesse an dem Thema nicht mehr losgelassen. Wir haben 3 Jahre lang immer wieder gedreht in Ostafrika für diesen Film. Auch da hat unser Team immer nur Artemisia annua verwendet, auch in den am stärksten von Malaria betroffenen Gebieten rund um den Viktoriasee. Und inzwischen bin ich auch im Zuge der Recherchen draufgekommen, dass es eine ganze große Grassroots-Bewegung, die ursprünglich aus Deutschland gekommen ist, in ganz Afrika, in Subsahara-Afrika gibt, wo dieses Artemisia für Malaria-Prophylaxe und Behandlung verwendet wird.
Auf Artemisia und auf diese Graswurzelbewegung, die du jetzt schon genannt hast, wollen wir im Gespräch auch zurückkommen. Ich würde nochmal sozusagen vielleicht so ein bisschen auf die historische Grundlage auch zurückkommen, denn so eine Krankheit, so eine Infektionskrankheit erscheint oberflächlich betrachtet erstmal vor allen Dingen als ein biologisches, als ein medizinisches Problem. Es gibt ein Virus und es gibt einen Körper, der davon befallen wird, und dann ist eben die Frage nach dem Gegenmittel da. Ich denke, dass wir jetzt in der Corona-Krise in Europa erleben, dass so eine Krankheit ja nie unabhängig von sozialen und von wirtschaftlichen Faktoren zu betrachten ist. Die historische Dimension dessen kommt auch in deinem Film vor und hat mit der Geschichte der Kolonisierung von Afrika zu tun. In welcher Beziehung stehen denn die Kolonisierung und die Verbreitung eben dieser Krankheit Malaria in Afrika?
Ja, das war eine unserer erschütterndsten Erkenntnisse eigentlich, und damit hatte ich auch gar nicht so gerechnet. Es gibt auch nicht so viel Literatur dazu oder Interesse jetzt im globalen Norden um die Entstehungszusammenhänge. Es ist auch von meiner Seite eher, es sind Vermutungen, aber einiges habe ich auch recherchiert. Also in einem ökologisch funktionierenden System gibt es einen Parasitendruck von Malaria, der eigentlich für Bevölkerungen zu ertragen ist. Ja, also in einem funktionierenden Wald, wo nicht so viele stehende Gewässer sind, da können sich die Mücken nicht so vermehren, dass die Parasiten so ausufern, wie sie zum Beispiel in von den Briten eingeführten Reisfeldern sind. Ja? Also alle diese, eigentlich ist es diese großflächige Landwirtschaft, die im Rahmen der Kolonisation in allen afrikanischen Ländern, außer jetzt vielleicht Kongo und so weiter, eingeführt wurden, die zu dieser Ausbreitung, zu dieser Epidemie geführt haben. Und das eben schon vor vielen, vielen Jahrzehnten, beziehungsweise Jahrhunderten. Und dann wurden auch die medizinischen Interventionen sehr kolonial gestaltet, um es mal so auszudrücken. Also es gab sehr wohl traditionelle Methoden, um mit der saisonalen Malaria während der Regenzeit fertig zu werden. Das ging von, und das soll jetzt nicht irgendwie, Kräuter so fanatisch klingen, aber ich habe das sehr genau studiert, sehr viele ethnologische und anthropologische Studien mir angeschaut. Es gab sowas wie zur Regenzeit bittere Gemüse, Blattgemüse essen in ganz vielen Kulturen. Es gab überall die Methode, zumindest ein bis zweimal pro Woche einen bitteren Tee oder eine bittere Suppe zu sich zu nehmen, vor allem für Kinder unter 5. Damit wurden die besonders von Malaria betroffenen Kinder geschützt. Ich habe ganz viele alte Menschen überall am Kontinent danach befragt. Parkplatzwächter, Bäuerinnen, überall wo ich am Markt alte Leute gefunden habe, habe ich sie befragt und diese Interviews auch aufgenommen, wie das zu Zeiten ihrer Großeltern war. Und durch die Bank habe ich immer gehört, dass mit bitteren Kräutern prophylaktisch gearbeitet wurde. Dieses Wissen wurde von den im Zuge der Missionierung verboten. Also besonders die protestantischen Missionare haben diese Praktiken als Teufelszeug und Voodoo verdammt. Da das vor allem von Frauen weitergegeben wurde in den Dörfern, dieses Wissen, wurden die Frauen damit auch in so ein Hexeneck gedrängt, wie früher auch bei uns. Und das scheint auf einer sehr breiten Ebene leider sehr viel Wissen in Afrika zerstört zu haben. Und damit waren die Türen geöffnet für die westliche Medizin und es wurde ein ganz großer Glauben und eine Abhängigkeit an und von westlichen Heilmethoden geschaffen. Und damit hat die Katastrophe für Afrika begonnen, weil jede westliche Intervention in die Malaria, sei es Chloroquin oder alle Heilmittel und alle Insektizide wie DDT, haben früher oder später beim Parasiten und bei der Mücke Resistenzen hervorgerufen. Und das ist das, was dieses Millionensterben über Jahrzehnte jetzt verursacht hat.
Du hast die traditionelle Medizin in Afrika angesprochen und eben die Behandlung auch von Malaria mit Hilfe von Kräutern. Dein Film dreht sich um eines dieser Kräuter, das wurde schon auch im Gespräch genannt, die Pflanze Artemisia. Die reinigt den Körper und es ist möglich, durch so einen Artemisia-Sud die Malaria-Viren loszuwerden und auch eben ja sozusagen vorbeugend kann so ein Artemisia-Sud eingesetzt werden. Jetzt ist ja die Wirkung dieser Pflanze schon seit Anfang der 70er Jahre genauer bekannt, also auch erforscht. Allerdings wird dieses natürliche Heilmittel nicht flächendeckend eingesetzt. Warum ist das so?
Also erstmal, es sind Parasiten und die Funktion ist inzwischen auch sehr genau erforscht worden. Es ist ein sehr altes Heilkraut, das auch für andere Krankheiten eingesetzt wird, aber in China seit 2000 Jahren für Fieber. Verschiedene Formen von Fieber, wobei man in der TCM nie ein Kraut gegen eine Krankheit einsetzt. Es sind immer Kombinationstherapien von verschiedenen Kräutern, was auch bei Malaria sicher besser wäre. Aber es scheint auch zu funktionieren, wenn man nur dieses Artemisia annua nimmt und es eben entweder prophylaktisch einsetzt, was noch viel die bessere Methode wäre, oder dann zur Heilung. Es ist sehr lang nicht unterstützt worden, dass hier Studien gemacht werden, um das wirklich zu belegen zu können. Aber es ist jetzt vor ein paar Jahren einem sehr mutigen Arzt im Kongo gelungen, irgendwo ganz versteckt im Dschungel eine große klinische Studie zu machen in einem Krankenhaus. Der hat verglichen Artemisia annua und auch gleich Artemisia afra, das ist eine lokale Pflanze, die sehr ähnlich ist und auch funktioniert, mit dem von der WHO und der Pharmaindustrie in ganz Afrika verbreiteten Artemisinin-Kombinationstherapien zu vergleichen. Und diese klinische Studie hat bewiesen, dass es funktioniert. Leider wird das bis heute von der WHO nicht anerkannt. Ich kann nur vermuten, was da dahinter steckt, aber dass die WHO bis jetzt behauptet, dass dieses Kraut Resistenzen erzeugt bei den gängigen Malaria-Medikamenten, ist wissenschaftlich nicht haltbar. Und ich habe auch sehr viele Naturwissenschaftler interviewt dazu und befragt, und die sagen alle, ein Kraut mit bekannten 254 Wirkstoffen kann nicht eine Resistenz bei den Parasiten hervorrufen. Im Gegenteil, es ist das Koartem, das diese Resistenz hervorruft, weil es nur 3 Tage im Körper bleibt. Und da sind sich inzwischen die meisten Malaria-Wissenschaftler einig. Dieses Wissen hat sich leider noch nicht bis in die WHO durchgesetzt. Ich hatte ja auch in den letzten Monaten immer wieder Diskussionen mit der Malaria-Chef der WHO und muss sagen, ich bin sehr erschüttert darüber, dass eine harte Linie gefahren wird. Die Beweggründe kann man sich nur vorstellen, aber die kann ich jetzt hier nicht formulieren.
Jetzt geht es ja in deinem Film nicht nur um die medizinische Behandlung von Malaria, sondern es geht auch um die Frage, wie kann man über die Krankheit und über ihre mögliche Behandlung aufklären. Und du hast dafür unter anderem eine Heilpraktikerin aus Uganda begleitet, Rehama Namialo, die zum einen das Artemisia-Kraut vertreibt, die aber andererseits eben auch Schulungen durchführt, die Leute aufklärt, die Leute direkt auch behandelt. Immer wieder wird sie um Hilfe gefragt. Und das alles tut sie ja unter sehr prekären Bedingungen. Was sind denn die Probleme, die sich Leuten wie ihr in den Weg stellen?
Also das größte Problem ist, dass es ja zum Beispiel in einem Land wie Uganda großes Interesse gäbe, dieses Heilkraut auf breitester Ebene der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Es gibt auch im ugandischen Gesundheitsministerium, wo ich auch Interviews gemacht habe, sehr großes Interesse daran. Es gibt auch das Wissen. Es wurde auch eine Studie finanziert in einer großen Blumenfarm, wo es sehr viele Probanden gab, um das zu studieren. Auch die hat gezeigt, dass die Malaria-Rate dort radikal runtergegangen ist, wenn den Arbeitern, das sind 1500, die dort arbeiten, wenn die einmal pro Woche eine Tasse Tee trinken, haben sie keine Malaria, also haben sie kaum mehr Malaria. Und ich würde sagen, es gibt keine Unabhängigkeit dieser Länder, ihre Gesundheitsstrategien selbst zu entwickeln. Uganda darf das nicht ohne sogenannte Strafmaßnahmen der WHO dann zu bekommen. Das heißt, sie durften auch dieses erfolgreiche Konzept nicht von einer Blumenfarm auf die vielen Blumenfarmen am Viktoriasee übertragen. Und genauso darf die Rima zum Beispiel in ihrer kleinen Kräuterklinik das zwar praktizieren, aber sie darf es nicht weiter ausweiten, weil ihr Plan wäre gewesen, Kapseln herzustellen, die man auch Kindern im ersten Lebensjahr über den Darm verabreichen kann, um so eine Malaria-Prophylaxe zu machen. Aber das darf, diese Genehmigung hat sie zum Beispiel nicht bekommen. Und es ist irrsinnig schwer, sie überhaupt in dem kleinen Ort, wo sie lebt, sich am Leben zu halten, weil die Menschen, die sie dort behandelt, einfach überhaupt kein Geld für irgendwas haben. Und sie muss diese Pflanzen mühsam großziehen und verdient halt kaum etwas daran. Also ohne Unterstützung aus dem Westen könnte sie das schon längst nicht mehr machen.
Und damit wird ja vielleicht so eine Ambivalenz auch in dem Film sichtbar. Auf der einen Seite sieht man halt eben Menschen, die ja von unten und zu großen Teilen selbst organisiert da Aufklärung betreiben, die eben ja sozusagen Leute auch behandeln mit der Artemisia-Therapie. Und es sind gleichzeitig also Menschen, die sozusagen einen sehr beeindruckenden Überzeugungsgeist irgendwie an den Tag legen und die ganz hartnäckig das irgendwie machen. Und auf der anderen Seite ja sozusagen selbst eigentlich doppelt und dreifach belastet sind, wenig Geld haben. Es gibt auch eine Szene, wo jemand sagt, ja, wir werden hier Freiwillige genannt, aber was soll das? Ich will nicht als freiwillig betitelt werden. Was bräuchten denn genau diese Strukturen, um besser arbeiten zu können? Was bedarf es da?
Es gibt ein sehr interessantes Beispiel aus Tansania unter Nyerere, der mit Hilfe der chinesischen Regierung eine ganz neue Gesundheitspolitik auf den Beine gestellt hat. Das war in den Ende 70er, 80er Jahre. Der hat innerhalb von 10 Jahren mit einem Barfußdoktorensystem, das er aus China importiert hat, wo jede Gemeinde Barfußdoktoren waren Frauen und Männer, die eine Rolle gehabt haben, so zwischen einer Dorfkrankenpflegerin und einem Arzt. Die Ausbildung war circa 3 Jahre. Die konnten also so Basisgesundheitspflege machen. Ich glaube, das kennt man auch noch aus der ehemaligen DDR, so ein ähnliches Modell. Und das war bezahlt. Das war eine sehr wichtige Position in jedem Ort. Und das hat die Malaria-Raten innerhalb von 10 Jahren um 80% reduziert. Das war ein sehr beeindruckendes Modell. Und ich denke, das ist genau das Modell, was im Zuge der Interventionen in afrikanischen Ländern, also die sogenannten Strukturanpassungsprogramme der Weltbank, die haben ja verordnet, dass alle diese öffentlichen Modelle ganz radikal reduziert werden. Also wie Nyerere gegangen wurde und die Weltbank Tansania mehr oder weniger übernommen hat, sind ja 5000 Menschen schon am ersten Tag gekündigt worden. Die meisten von denen waren Gesundheitsarbeiterinnen. Und in einem Land wie Kenia, im neuen neoliberalen Modell, ist diese Gesundheitsarbeit freiwillig. Und das ist in einem solchen Land einfach katastrophal. Und das genau das hat zur Auswirkung, dass Basisprogramme nicht funktionieren. Und wenn Basisprogramme nicht funktionieren, dann gibt es genau sowas wie einen Corona-Ausbruch, dann gibt es Ebola und dann gibt es eben Malaria-Epidemien. Das Verrückte ist, dass was wir jetzt in Europa auf die Beine stellen im Zuge von Corona, ja, wo wir was 5.000 bis 6.000 Tote bis jetzt, glaube ich, haben weltweit, in der gleichen Zeit sind 90.000 Menschen an Malaria gestorben. Ich meine, das muss man sich mal vor Augen halten. Ach, ich werde gleich emotional, wenn ich darüber nur nachdenke, aber es ist einfach verrückt, oder?
Ja, es ist verrückt.
Also, es sterben jeden Tag 1.500 Kinder unter 5 an Malaria, jeden Tag. Und bei uns, ich meine, es ist ein unzulässiger Vergleich, ich weiß, aber trotzdem gibt es bis jetzt, ich weiß, die aktuelle Zahl hat sie nicht, 5.000. Bis Ende des Jahres werden wir wie immer 500.000, 600.000 Malaria-Tote haben. Es stirbt jede Minute ein Kind an Malaria. Und das Verrückte ist, dass es im globalen Norden komplett unsichtbar ist. Es gibt immer den World Malaria Day, da hätten wir unsere Kinopremiere gehabt, Ende April. Da steht dann in den Zeitungen ein bisschen was, ach Gott, schon wieder so viele Afrikaner und Afrikanerinnen gestorben, aber dann ist das auch wieder vom Tisch. Und ich denke, im Zuge des Coronavirus, was wir da jetzt erleben, und das betrifft ja alle, uns alle, sollten wir uns vielleicht mal wirklich am Schlawittchen nehmen, wie man in Österreich so schön sagt, und überlegen, wie das in Ländern ist, wo das Alltag ist. Ja? Ich habe Frauen getroffen, denen 6 Kinder weggestorben sind. Nicht eine, mehrere. Eins nach dem anderen, alle unter 5. Und dieses Leid, ja, das habe ich versucht in dem Film, wirklich diese Frauen selbst schildern zu lassen. Weil man sich ja, glaube ich, auch bei uns immer vorstellt, naja, die haben eh so viele Kinder und vielleicht sind die Bindungen da nicht so stark oder so. Ich habe versucht, diese Emotionalität auch rüberkommen zu lassen, ohne so Schreckensbilder von sterbenden Kindern in Krankenhäusern zu verwenden. Und ich habe auch versucht, Expertinnen wie Rima die Situation selbst schildern zu lassen. Ich glaube, das ist es, was uns ein bisschen fehlt in unserer Berichterstattung, dass wir diese Menschen auch wirklich erleben in ihrem Kampf gegen die Malaria. Weil wir ja immer nur Expertinnen und Expertinnen von dort unten berichten lassen. Es ist übrigens ich bin mit diesem Weg auf sehr große Schwierigkeiten gestoßen. Die deutsche Filmförderung, die uns eigentlich großzügig finanziert hat, und unser deutscher Produzent haben uns fallen gelassen, weil sie gesagt haben, sie wollen keinen Afrika-Film haben. Wir waren eigentlich ein hochsubventionierter Dokumentarfilm und sind mit dieser Entscheidung auf Granit gestoßen in Deutschland. Es war ein steiniger Weg.
Du bist jetzt quasi mit deiner letzten Antwort auch angekommen bei dem, was uns gerade in Europa beschäftigt, und angekommen bei diesen sehr unterschiedlichen Aufmerksamkeiten und Maßstäben, die angelegt werden an verschiedene Krankheiten. Und das hängt eben davon ab, wo diese Krankheiten ausbrechen, wenn sie eine Aufmerksamkeit bekommen sollen. Dein Film soll ein Beitrag dazu sein, dass man halt eben ja sozusagen eine andere Aufmerksamkeit auf Afrika auch richtet und auf das, was dort los ist und wie sehr das auch mit dem zu tun hat, was zum Beispiel die ökonomischen Verstrickungen betrifft, mit dem globalen Norden. Vielleicht einfach die abschließende Frage, was für Gelegenheiten hat man, deinen Film zu sehen? Wie kann man ihn möglicherweise beziehen? Oder ja, was sind so Möglichkeiten, diesen Film tatsächlich dann auch zu sehen?
Ja, da kann ich im Moment leider gar nichts dazu sagen, weil die Situation uns jetzt, unsere Strategie komplett vermasselt hat. Wir wären jetzt zu Festivals gegangen mit dem Film. Wir waren eingeladen in Mexiko, in Brasilien, in Spanien, überall. Und nach der Festivaltour hätten wir Kinostarts geplant gehabt in Österreich. Und wir hätten es auch in Deutschland versucht, obwohl wir noch keinen Verleiher gefunden haben dafür. Also wenn irgendjemand einen guten Dokumentarfilmverleih weiß, der sich für einen sehr gut gemachten und sehr interessanten Film interessiert. Ich glaube, dass es ein Publikum in Deutschland absolut gäbe. und auch in der Schweiz, wo sehr viel profitiert wird von Malaria. Das haben wir nämlich noch nicht erwähnt. Es gibt sehr, sehr große Profite im Westen von dieser Krankheit. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum sie noch immer existiert. Wir hätten sie längst beenden können. Mit einem Drittel der Maßnahmen, die wir jetzt für Corona aufbringen, hätte man Malaria längst vom afrikanischen Kontinent beseitigen können. Aber nachdem das eine Cash-Cow ist für die Pharmaindustrie im Westen, wird das eben nicht gemacht. Wer sich für so ein Thema interessiert, bitte an mich wenden, vielleicht über Radio Korax. Wir wollten einen Kinostart auf jeden Fall. Wir wollten, dass die Leute sich das Kino anschauen. Wenn uns das wegen Corona jetzt nicht gelingt, also der Film hätte in der ARD ausgestrahlt werden sollen, nachdem die zuständige Redakteurin gefunden hat, dass Rehema nur von gefühlten Wahrheiten spricht und sie können den Film nicht ausstrahlen, weil hier keine weißen Experten zu Wort kommen, die das bestätigen, was diese einfache Kräuterfrau sagt. Also ein unglaublich rassistisches Urteil in meinen Augen. Aber deswegen kann der Film nicht im deutschen Fernsehen ausgestrahlt werden bis jetzt. Ich hoffe, dass wir ihn vielleicht noch an Arte oder so verkaufen können. Das Schweizer Fernsehen, auch ein Mitförderung des Films, weigert sich auch, den Film auszustrahlen. Mit dem Argument, Novartis könnte uns klagen oder könnte das Schweizer Fernsehen klagen. All diese Dinge habe ich schriftlich als E-Mail, also das sind keine Spekulationen von meiner Seite. Aber deswegen kann ich jetzt überhaupt nicht sagen, wo eure Hörerinnen und Hörer diesen Film sehen können. Wir haben eine Webseite, wir haben auch einen Verein gegründet, Fight the Fever. Also wenn man auf fightthefever.org geht, da gibt es Informationen und ich bin gerade dabei, das Vereinskonto einzurichten. Man kann auch spenden. Wir organisieren für Afrika Kinotouren in die Gemeinden, die besonders betroffen sind. Wir werden dort auch den Samen der Artemisia-Pflanze weitergeben. Artemisia afra wollen wir dort verteilen, weil das eben eigentlich nicht erlaubt ist. Also erlaubt ist es schon, aber es wird Ärzten und Gesundheitspersonal unmöglich gemacht, das dort zu verbreiten. Wir werden das versuchen mit dem Film. Dafür brauchen wir Geld. Wenn Leute interessiert sind, das Projekt zu unterstützen, bitte auf Fight the Fever kann man in den nächsten Tagen spenden. Und es gibt auch eine Webseite für den Film. Auf der Webseite kann man sich dann schlau machen, wo es den Film vielleicht dann doch noch zu sehen gibt. Die Webseite ist thefeverfilm.com.